Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Amen.
Hört Gottes Wort aus dem Psalm 73. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, wir wollen heute einen Blick in die Jahreslosung für dieses Jahr werfen. Und euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass dieser Vers aus dem Psalm 73 ganz schwer zu übersetzen ist. Und dass es da ganz verschiedene Texte gibt, die jetzt als Jahreslosung gelten. Gott nahe zu sein ist mein Glück, glaube ich, sind uns meistens gedruckt. Aber ich habe es gerade vorgelesen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Wir wollen uns dieses Gotteswort und eigentlich einen Abriss aus dem Psalm 73 anschauen unter dem Thema Gottes Nähe tut dir gut. Welche Personen tun deinen Kindern gut? Alle Eltern haben sich dabei schon Gedanken gemacht, mit wem sie ihre Kinder spielen lassen können. Und solange es noch ging, als die Kinder noch klein waren, da habt ihr sicherlich auch eingegriffen und habt gesagt, die Leute oder die Kinder, die tun meinen Kindern nicht gut, ich sehe lieber zu, dass sie andere Gesellschaft haben. Und ich denke, im Erwachsenenalter ist das immer noch eine wichtige Überlegung, welche Leute tun mir gut? Und welche Gesellschaft sollte ich vielleicht eher meinen, weil sie mich dazu veranlasst, zu sitzen, wo die Spötter sitzen? Das sollen wir ja nicht tun. Ja, wie ist das? Tut uns Gottes Gesellschaft gut, also Gottes Nähe? Diese Frage wirft Asaf auf, nämlich der den 73. Psalm geschrieben hat. Das ist also kein Psalm von David, wie sonst die meisten Psalmen. Und dieser Asaf, der beschreibt in dem 73. Psalm seine Beobachtung. Er wäre beinahe gestolpert und gefallen. Warum? Weil er die Leute beobachtet hat, die ohne Gott leben. Und da ist ihm aufgefallen, die ohne Gott leben, denen scheint es ja viel besser zu gehen. Tut es mir denn eigentlich gut, dass Gott mir nah ist? Die Leute, die ohne Gott leben, die sehen zu, dass sie mit dem Rücken an die Wand kommen und dass ihr Fett immer oben schwimmt. Und wie es aussieht, geht es ihnen gut. Sie machen Karriere in der Firma. Es gelingt ihnen, mit ihrer Skrupellosigkeit sich nach vorn zu bringen und die anderen zurückzudrängen. Sie tun, was ihnen gefällt, was ihnen gerade in den Kopf kommt, und sie setzen sich durch mit ihrer Selbstsucht und Gewissenlosigkeit. Und über Gott machen sie nur Witze. Asaf klagt regelrecht in dem Psalm. Die Gottlosen sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Und dann schaut Asaf auf sein eigenes Leben und sagt sich, ja, bringt es mir denn was, dass ich Gott nachfolge? Tut es mir denn gut, dass Gott mir nahe ist? Er versucht, seine Zunge zu bewahren und nur das zu sagen, was recht und richtig ist und den anderen hilft. Doch er bleibt zurück im Konkurrenzkampf. Weil er keine unlauteren Mittel einsetzt, weil er keine Bestechungsgelder zahlt, weil er sich nicht in Lügen ausredet, weil er nachgibt und verzeiht, ist er am Ende immer der Dumme. Kennst du solche Vergleiche? Hast du sie auch schon angestellt in deinem Herzen? Wunderst du dich, warum dein Schulfreund vielleicht denkst, viel mehr verdient als du, obwohl der immer auf der faulen Haut gelegen hat? Du hast vielleicht immer gesund gelebt und rennst ständig zum Arzt, und andere, die rauchen und trinken und sich nie um Gesundkost kümmern, sind scheinbar kerngesund. Und am meisten schmerzen eben solche Vergleiche, wenn wir wie Asaf danach schauen, wie es denen geht, die ohne Gott leben oder sogar gegen seinen Willen. Wie sieht das aus in deinem Leben? Hat es sich gelohnt, Jesus nachzufolgen, Gott nahe zu sein? Oder bist du inzwischen weit abgeschlagen und liegst zurück im Rennen um das große Glück im Vergleich zu denen, die keine Zeit darauf aufwenden, Gott zu dienen? Nun, zuerst muss man mal wohl sagen, dass mit den Vergleichen, das haut nicht hin. Alle Not kommt vom Vergleichen. So soll es der dänische Philosoph und Schriftsteller gesagt haben, Kierkegaard. Wenn wir uns ständig vergleichen, dann bringen wir uns in Not. Dann scheint uns Gottes Nähe nicht gut zu tun, wenn du dich mit anderen vergleichst, die Jesus mal nicht nachfolgen. Lass es sein, vergleiche dich nicht mit den anderen, das bringt Unglück. Das sagen selbst schon die Psychologen, dass es unglücklich macht, sich ständig zu vergleichen mit anderen. Und wir wissen viel mehr. Wir wissen, dass Gott uns an die Stelle gestellt hat, an der wir stehen, und dass wir uns abfinden mit dem, was Gott uns gegeben hat, und dankbar sein wollen. Komm nicht auf die Idee, von Gott wegzulaufen, wenn es so aussieht, als ob Gottes Nähe dir gar nichts gebracht hat. Es ist nämlich nicht alles Gold, was glänzt. Und das erkennt der Asaf in seinem Gebet, in den 73. Psalm, sagt erst dann, ihm sind die Dinge erst viel klarer geworden, als er zum Heiligtum ging, als er nämlich zu Gott gegangen ist, als er begonnen hat, die Dinge aus Gottes Blickwinkel zu sehen. Und da lernte er vom Ende her auf das Glück zu schauen. Da lernte er, die Dinge im großen Zusammenhang zu sehen, und da merkt er, wie schnell die Gottlosen, die Ruhmredigen, wie es heißt in dem Psalm, zu Schanden werden, wie Gott sie auf schlüpfrigen Grund führt und zu Boden stürzt, so heißt es da. Wie sieht es am Ende aus? Was bleibt von dem großen Glück, das mancher sich durch Rücksichtslosigkeit zusammenrafft? Unrecht gut kommt nicht auf den dritten Erben, sagt der Volksmund. Mir ist da noch so ganz klassisch in Erinnerung eine Begegnung, die ich mal im Zug hatte. Bin ich in Richtung Augsburg gefahren, und da saß dann mir gegenüber eine ältere Dame. Ich kannte sie nicht, sie kannte mich nicht, aber sie hat so fast wie eine Lebensbeichte abgelegt und mir so viel erzählt aus ihrem Leben, dass ihr nämlich mal sehr gut ging. Ich glaube, das war in Augsburg, da hatte sie im Penthouse gewohnt, war sehr wohlhabend, erfolgreich im Beruf, und der Mann hatte wohl auch sehr viel Erfolg gehabt. Aber das alles war vorbei. Die Ehe war zerbrochen, das ganze Geld war weg, und die Kinder, die kümmerten sich nur um sich selbst, so wie sie das damals von ihren Eltern wohl eben auch erlebt haben. Und dann klagt sie ihre Not, dass alles nicht mehr zusammenpasst. Ja, schau auf das Ende. Am Ende nämlich müssen wir uns vor Gott verantworten. Und wie stehen dann die da, die ohne Gott gelebt haben, die Gott abgelehnt haben? Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. So heißt es in diesem Psalm. Nein, wir sollen uns nicht vergleichen mit den anderen. Wenn wir lernen, aus Gottes Blickwinkel unser Leben zu sehen, dann merken wir etwas ganz anderes. Und so hören wir dann sehr bald auch den Jubelruf in diesem Psalm: Wenn ich noch dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Asaf freut sich über die Nähe Gottes. Und wenn ihm gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn auch alles schief geht, er weiß doch, er ist in Gottes Hand geboren. Dort hat er seine Ruhe, da hat er seinen Ruheanker. Das ist seine Freude, dass er die Nähe Gottes weiß und kennt. Und wir haben es ja in der Geschichte von dem Berg der Verklärung gehört, wie die Jünger begeistert waren von Gottes Nähe, von dem Stückchen Himmel, was ihnen sichtbar geworden ist, wie sie begeistert waren, wie gesagt, Petrus gesagt hat, jetzt wollen wir Hütten bauen, hier bleiben wir, so soll es immer bleiben. Ja, Gottes Nähe tut dir doch gut. Und natürlich müssen wir uns dann fragen, wie kommen wir denn eigentlich in Gottes Nähe? Nun, Gott ist uns nah. Gott ist überall. Wir können nicht mal von ihm entfliehen. Das hatten wir ja in der vorigen Woche gehört in der Geschichte von Jona. Der Prophet, der schnell auf der Hacke kehrt gemacht hat und in die andere Richtung übers Meer fahren wollte, um von Gott wegzukommen und von seinem Auftrag. Und Gott hat ihn sehr schnell auch auf der Höhe des Meeres gegriffen und erwischt. Oder im Psalm heißt es, und nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit in das Weltall hinausfahren würden mit den Flügeln der Morgenröte, da könnten wir Gott nicht entfliehen. Gott ist auch da. Und auch dort hält er uns. Gott ist uns nah. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Tut uns Gottes Nähe gut? Nun, wir müssen wissen, wenn ein Sünder in Gottes Nähe kommt, dann muss er verbrennen vor Gottes Heiligkeit. Mose wollte ja mal Gott sehen, Gott ganz nahe kommen auf den Berg Sinai, nachdem er so enttäuscht war von dem Volk Israel, dass er führen und leiten sollte. Und dann hat Gott ihm gesagt, nein, sehen kannst du nicht. Und er hat ihn in eine Felsnische gestellt und Gott hat noch seine Hand über Mose gehalten, als er vorbeigegangen ist. Wenn Sünder in Gottes Nähe kommen, dann gehen sie kaputt. Dann brauchen sie Schutz. Und Mose hatte von der Begegnung dann ein glänzendes Gesicht gehabt, noch lange Zeit nachher. Können wir in Gottes Nähe kommen? Doch, wir können es. Nämlich, weil Gott zu uns gekommen ist. Das haben wir zu Weihnachten gefeiert, dass Gott Mensch geworden ist, dass er uns ganz nahe gekommen ist, dass er für uns sich hat in Windeln wickeln lassen, dass er sich hat auslachen lassen, dass er sich sogar hat ans Kreuz nageln lassen. Da hat er unsere Schuld weggenommen. Da hat er uns heilig gemacht, dass wir in Gottes Nähe sein können. Wir können wissen, Gott ist unser lieber Vater. Er meint es gut mit uns. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil Jesus es verdient hat, weil Jesus uns frei gemacht hat. So wollen wir nicht weglaufen vor Gott. Wir wollen es gar nicht erst versuchen. Wir wollen wissen, jeden Schritt sieht er. Er hört jedes Wort, das wir sagen, auch die leisen Seufzer, die wir vielleicht stöhnen. Ja, er weiß sogar unsere Gedanken, die wir in unserem Kopf bewegen. Er ist uns nah. Und das tut uns gut. Wir wollen nicht versuchen, erst wegzulaufen, sondern wollen mit einstimmen in diesem Jubel, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Es ist ja das Wichtigste, dass ich Gott habe, dass ich ihm nahe bin. Denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Das ist das Großartige. Wenn wir in Gottes Nähe sind, dann haben wir jemanden, der uns an der rechten Hand führt. Ja, was damit gemeint ist, das wissen alle, die Kinder haben, und wir haben es ja auch gerade erst durch, dass die Kinder eben ihre ersten Schritte an der Hand tun müssen, weil sie sonst stolpern und fallen und über die Straße rennen würden. wenn du Gottes Nähe bist, wenn wir uns von Gott geborgen wissen, dann haben wir den, der uns an seiner rechten Hand hält, der uns ganz gewiss nicht stolpern lässt, der uns ganz gewiss nicht über die Straße rennen lässt, dort wo es uns schaden würde, der uns nicht fallen lässt, der nicht zulässt, dass seine Kinder sich verlaufen. Das will er dir schenken, wenn du dich zu Gott hältst. Er wird dich führen. Zunächst mal durch seine Gebote, indem er dir zeigt, was gut ist für dich und dein Leben und was deinem Leben schadet. Aber Gott führt uns immer viel weiter. Er gibt uns ja nicht nur seine Gebote, sondern er gibt uns ja auch die Kraft und die Freudigkeit, nach seinen Geboten zu leben. Dass Jesus dann mal sagen kann, meine Gebote sind nicht schwer. Nämlich, wenn wir wissen, dass Jesus ja die Gebote für uns gehalten hat, dass wir uns durch die Gebote nicht im Himmel verdienen müssen. So führt er uns und nimmt uns an der Hand. Und so oft hat er Türen zugestoßen, die uns geschadet hätten, wenn wir durchgegangen wären. Oder er hat uns andere Türen geöffnet, von denen wir gar nicht gedacht haben, dass es möglich ist. Ihr könnt das sicherlich aus eurem Leben berichten. Er hält dich bei deiner rechten Hand. Er leitet dich nach seinem Rat. Ja, das tut dir gut, wenn du Gott nah bist. Denn er hat guten Rat. Viel besseren Rat, als Menschen geben können. Er leitet dich nach seinem Rat. Das heißt eben auch, dass er dir mal schwere Tage schickt. Er weiß, was gut ist. Er hat das Ganze im Blick. Er will, dass du im Glauben fest bleibst. Dass du bei Jesus bleibst, bis diese Tage hier zu Ende gehen. Dass du in der Ewigkeit an Gottes Festtag sitzt. Und da muss Gott uns auch manchmal was wegnehmen. Da muss er uns auch mal einschränken. Er muss uns manchmal schreien. Aber das tut uns gut, wie es einem Kind gut tut, wenn die Eltern auch mal sagen, nein, so geht es nicht. Gottes Nähe, die tut uns gut. Er leitet dich nach seinem Rat und er nimmt dich am Ende in Ehren an. Und das ist das Großartige, das wir wissen können, wo es von den Gottlosen heißt, ihr Ende ist ein Ende mit Schrecken. Die an Jesus glauben, seine Kinder nimmt er am Ende in Ehren an. Am Ende wird er uns herausnehmen. Aus dem Leid und der Not dieser Welt. Wenn unser Leben hier zu Ende geht, unsere Tage abgelaufen sind, dann wartet die Freude des Himmels in der Ewigkeit auf uns. Wir sehen immer nur die Falten auf der Stirn und dann, wie die Kräfte nachlassen und wer ältere Menschen begleitet hat. Ja, es ist immer schwieriger, wird, wie wir letztendlich sterben müssen. Aber das ist ja nur die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es weiter. Er nimmt uns am Ende in Ehren an. Wir waren letzte Woche mal wieder in dem Klostergarten hier vom Klösterle. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass da einer von den Brüdern einen alten Baum stumpf, also das, was man als Wurzel aus dem Boden ausgräbt, dann aufgestellt hat und ihn ausgehöhlt. Und von der einen Seite sieht man dann nur diese hässlichen, verwachsenen, knorrigen Wurzeln, aber dort, wo er es ausgehöhlt hat, hat er es innen golden, mit goldenen Farben gestrichen. Und da leuchtet das Licht durch. Am Ende nimmt uns Gott in Ehren an. Wir sehen in unserem Leben nur diese verwachsenen, knöchernen Wurzeln und manches Leid und Krankheit und schwere Tage. Aber das goldene Licht der Ewigkeit leuchtet ja schon hindurch. Gott nimmt dich am Ende in Ehren an. Gottes Nähe tut dir gut. Das müssen wir allerdings lernen, im Glauben das zu erkennen. Und deshalb betet dann der Psalmsänger zum Schluss, aber, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Gott nahe zu sein, ist ein Glück, wie es in der Jahreslosung oft jetzt gesagt wird. Da steht eigentlich auch noch das Aber davor, das ist wohl dann von den Verlagen gestrichen worden, weil man das nicht so gut auf Spruchkarten drucken kann. Da steht ein Aber. Aber Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Das ist das Aber des Glaubens, das wir erkennen, auch wenn es äußerlich manchmal nicht so aussieht, dass Gottes Nähe uns was bringt. Aber im Glauben erkennen wir, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Gottes Nähe, das ist unser Glück und unsere Freude. Gib es Gott, dass wir es erkennen und leben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.